Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der es heute um die Themen Beziehung, Krisen, Einsamkeit und Kommunikation geht. Meine Gesprächspartnerin heute ist Eike Gronka, die seit 2006 in Hahn als selbstständige Heilpraktikerin für Psychotherapie arbeitet. Seit 2009 bietet sie erfolgreich Paartherapie an. In meiner Sommerpause wurde ich über verschiedene Artikel auf das Thema Einsamkeit, insbesondere bei jungen Menschen, aufmerksam. Besonders nach der Corona-Zeit ist das Gefühl von Einsamkeit für viele noch stärker geworden. Und gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit machen sich wieder viele Menschen eher negative Gedanken und fühlen sich schneller leer oder kraftlos. Und mit Eike konnte ich hier klar und einfühlsam über Beziehungen und deren Probleme sprechen und welche Möglichkeiten es gibt, diese zu verbessern. Nicht umsonst bezeichnet sich Eike als Lebenskraftcoach. Mit dieser Folge wollen wir dir Energie und Lebensfreude spenden. Wenn aber auch du dir Sorgen machst, unter Beziehungsproblemen oder gar Einsamkeit leidest, so möchten wir dich auch heute motivieren, dein Thema offen und konstruktiv anzugehen. In Hahn gibt es ganz viele Möglichkeiten, um Unterstützung zu erhalten, und unsere vielfältige Vereinslandschaft lädt dich dazu ein, aktiv zu werden und mit anderen Menschen in Beziehung zu treten. Eike sagt, liebe dein Leben oder ändere es. Wo stehst du? Wir sind gespannt auf dein Feedback und wünschen dir neue Perspektiven. Ja, hallo Eike, herzlich willkommen im Hahner Podcast.
Ja, hallo Frank.
Ich freue mich heute ganz besonders, denn so dein Business, was du hier in Hahn hast, ist das, was ich so auch für ganz wichtig halte, seelische Gesundheit, Beziehungspflege und, also deine Coaching-Aufgabe, die du wahrnimmst. Wir kommen ja gleich mal an so ein paar Themen vorbei. Was mich mal so interessiert ist, da fange ich eigentlich immer mit an, was verbindest du denn mit unserer schönen Stadt Hahn?
Ach, wenn ich das so aus dem Bauch heraus direkt beantworte, einfach wohlfühlen. Menschen, Persönlichkeiten, eine Kleinstadt, wo man sich einfach nur zu Hause fühlt. Auch wenn ich gar nicht mehr hier wohne.
Ja, hast aber mal hier gewohnt, ne?
Ja, habe ich. Und mein Herz wohnt immer noch in Hahn. Also ich bin auch Hahnerin, Punkt.
Gut.
Und die Wohnung ist nur an einem anderen Ort.
Ich habe das aber richtig gelesen, seit 2006 arbeitest du hier auch in Hahn, ne?
Genau, bin ich selbstständig mit meiner Coaching-Praxis. Und ich habe so ein paar Standortwechsel in den 20 Jahren vorgenommen, aber kreise immer um die Innenstadt.
Also warst du noch gar nicht in Grüten?
Nee. Wir reden ja von Hahn.
Oh.
Nein, Quatsch. Aber ich finde das immer ganz lustig. Ich habe mir früher da nie Gedanken darüber gemacht, dass es wirklich wohl ein Unterschied ist. Die Grütner sagen, ich fahre hoch nach Hahn. Ja, und die Hahner sagen, ich fahre runter nach Grüten.
Ja. Es ist tatsächlich so ein bisschen immer noch so auf Distanz, ne? Schade eigentlich.
Ne? Ja, ist auch, ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen Tradition und muss man mit einem Schmunzeln begegnen.
Genau. Liebe Eike, du nennst dich ja selbst Lebenskraftcoach.
Mhm.
Was assoziierst du mit diesem Begriff?
Ach, mir ging das erstmal darum, dass es etwas ist, was sich einprägt. Ja, wir reden ja um den Auftritt bei Instagram, ne, soziale Medien. Und ich finde, nichts ist so blöd, als dass man die Probleme benennt mit dem Namen. Sondern es geht doch den meisten darum, ihre Lebensqualität zu optimieren, in ihre Kraft zu kommen und der Autor für das eigene Buch des Lebens zu sein. Und ich finde, da ist der Begriff Lebenskraftcoach auf jeden Fall so, dass er positive Gefühle vermitteln soll.
Mhm. Jetzt sind ja alle Menschen so ein bisschen unterschiedlich. Aber gibt es so einen roten Faden, wo du sagst, das gehört zu so einem selbstbestimmten, glücklichen Leben einfach dazu?
Bewusstsein.
Mhm.
Also ich glaube, das ist das Wort, was mir als allererstes auf deine Frage hineinfällt. Also wir laufen Gefahr, in dieser hochbeschleunigten Zeit, in der wir uns befinden, Dinge einfach zu automatisieren, einfach zu machen, gar nicht drüber nachzudenken. unterbewusst zu machen, unbewusst zu machen. Und ich finde, Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmtheit, da ist die Voraussetzung, dass man die Dinge, die Gedanken, die man denkt, das, was man fühlt, dass das im Bewusstsein läuft und dass man nicht reflexartig agiert und schwupps ist wieder ein Jahr vorbei. Und das ist nun mal auch ein Jahr, was ja ein Jahr unseres Lebens ist. Und deshalb würde ich ganz klar sagen, wenn wir innehalten, uns auch bestimmte Prozesse bewusst machen und auch aktiv Einfluss auf unser Leben nehmen, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt in das Selbstbestimmte.
Sind das denn auch so die Themenfelder, wo du sagst, deshalb kommen die Menschen auch zu mir, weil die das so ein bisschen aus dem Blick verloren haben?
Ich glaube, ich muss da so ein bisschen den primären Grund und den sekundären Effekt unterscheiden. Das heißt, die meisten Menschen kommen wirklich in der Krise und stecken in wirklich einem konkreten Thema, ob das jetzt das Thema Beziehung ist, ob das Thema die eigene Stimmung, gegebenenfalls auch wirklich Krankheitsbilder wie depressive Episoden etc. Meistens liegt ein Problem vor. Irgendwie drückt der Schuh, um das jetzt ein bisschen einfacher zu formulieren, der Druck, der innere Druck wird größer und die Menschen machen dann einen Termin, weil sie sagen, ich muss was tun, damit es mir besser geht. Da ist dieser Weg zur Lösung oder auch zu dem Gefühl, ich möchte selbstbestimmt leben, ist, glaube ich, ein zweiter Weg. Erstmal muss die Krise angegangen werden und der Einstieg ist über das Problem. Und dann kommt natürlich in der gemeinsamen Arbeit und in der Begleitung der Fokus auch auf die Lösung, weil ich jemand bin, der natürlich das Problem auch ernst nimmt, aber, oder besser gesagt, und dann relativ schnell auch schaut, was kannst du jetzt aktiv tun, damit es dir besser geht? Also selber tun, damit du nicht zum Opfer deines Problems wirst. Und dann kommt es auch zum Thema Lebensqualität optimieren, Veränderung der Einstellung, überhaupt Dinge bewusster zu planen und sich auch bewusst gegen andere Sachen zu entscheiden, die nicht gut tun. Mhm. Aber das ist, glaube ich, Schritt 2.
Habe ich auch gerade einen ganz interessanten Podcast gehört zum Thema People Pleasure oder Pleasure, irgendwie so heißt das so, dass man irgendwie selber nicht Nein sagen kann und es versucht, allen Leuten recht zu machen und sich selber komplett aus dem Fokus verliert.
Genau.
Ist auch ein mega Thema, ne, glaube ich, bei einigen.
Total. Ne? Ja, gerade dieses Thema Abgrenzung, ne? Also auch wirklich zu gucken, darf ich mir so viel wert sein, dass ich an mich denke oder bin ich dann sofort der Egozentriker, ne? Also ich glaube, das ist auch so ein Generationsthema und auch so jetzt unsere Generation ist es eigentlich gewohnt, sich immer hinten anzustellen und ich finde es schön, diese Gewohnheit aufzubrechen und wirklich auch zu gucken, dass die eigenen Energietanks gefüllt sind, damit ich auch was abgeben kann an andere. Andersrum ist nicht sinnvoll.
Ja, und das andere abgeben, da sind wir so ein bisschen so im Thema Beziehung. Wir hatten ein sehr schönes Vorgespräch.
Ja.
Fand ich sehr interessant und ich habe ja nochmal auf deiner Homepage gestöbert. Und ein Schwerpunkt oder der Schwerpunkt ist ja zurzeit bei dir auch die Paartherapie, ne?
Richtig, ja.
War das von Anfang an ein Schwerpunkt bei dir?
Nein, man muss auch dazu sagen, dass ich erst seit 2009 auch zertifizierte Paartherapeutin bin, weil das wirklich aus mir heraus erst gewachsen ist, als ich gemerkt habe, dass jeder, der zum Einzelcoaching, ich will es nicht übertreiben, aber die meisten, die zum Einzelcoaching gekommen sind, mit ihren Beziehungen kamen. Das heißt, es waren immer Beziehungsthemen, Kommunikation, Trennungsgedanken, Herausforderungen im Alltag, in der Partnerschaft. Da habe ich gedacht, was für Mist. Du hast hier nur einen sitzen. Macht doch gar keinen Sinn. Da kannst du gar nicht so viel bewegen. Es macht doch viel mehr Sinn, einfach auch beide betreuen zu können, begleiten zu können und in eine bessere Beziehung zu begleiten. Und dann kam 2009 wirklich die Paartherapie dazu. Und ich muss sagen, erfolgreich dazu.
Weil so viele Paare jetzt zusammenbleiben oder weil so viele Paare Probleme haben?
Aus der Sicht der Unternehmerin jetzt auch erfolgreich dazu, dass ich dieses Thema auch einfach mit begleiten kann, weil es ist wirklich nur die halbe Miete, wenn nur einer sich um die Beziehung kümmert. Und was ich muss selber schmunzeln bei deiner Aussage, gerade weil so viele Paare zusammenbleiben. Viele Menschen denken wirklich, eine Paartherapie dient nur dazu, dass die Menschen zusammenbleiben. Und klar, Das ist natürlich, wenn beide dieses Ziel verfolgen, auch definitiv schön, ja. Aber es gibt auch Gespräche in den Paartherapien, wo wirklich auch ganz klar gesagt wird, wir brauchen einfach Klarheit. Wir brauchen Klarheit, um zu wissen, stimmt das noch mit uns beiden? Sind wir beide auf dem richtigen Weg zusammen oder müssen wir vielleicht das Navi neu programmieren? Und da kann es tatsächlich auch dazu kommen, dass Paare nicht zusammenbleiben. Und das heißt nicht, dass die Paartherapie keinen Erfolg hat, sondern dass einfach deutlich wird, dass ein anderer Weg gegangen werden muss.
Doofe Frage, wer bezahlt dich dann?
Ja, beide. Ja, wie gesagt, es gibt
klingt
ja auch
tatsächlich... klingt jetzt ja ein bisschen einfach, ne? Weil ich denke mal so, ich bin auf deiner Homepage hier gerade, wenn ich so links gucke, ich bin gerade auf deiner Homepage.
Ja.
Auf der Seite der Paartherapie, ne?
Ja.
Und das ist, sag ich mal, so ein Symbolbild, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, der Mann sitzt da, runzelt die Stirn und zeigt so auf sich und denkt so, hä, meinst du mich? Und ja, die Frau argumentiert mit Händen und Füßen und redet auf den einen. Also das Bild, das gefällt mir nicht ganz, oder kommen die Männer ein bisschen schlecht weg.
Ist gemein,
aber
ne?
Nehmen wir das Bild mal.
Zum Schmunzeln an.
Er würde ganz gerne die Beziehung behalten und sie kommt zu dem Schluss, es hat keinen Sinn mehr. Also nach diesem Coaching. Ne? Mhm. Dann stelle ich mir das doch schwierig vor, weil beide sind jetzt nicht so übereingekommen. Sie hat jetzt ihren Willen bekommen oder er halt eben dann in dem Beispiel jetzt eben nicht. Da gibt es ja keine Gewinner und Verlierer dann bei sowas?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, so wie du das gerade beschreibst, habe ich das eigentlich noch nicht erlebt. Also dass wirklich einer sagt, ich bin schon total klar und ich gehe jetzt. Und der andere sagt, ich verstehe gar nicht, warum, ist doch alles super. Okay. Ja? Also muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht das, was der Alltag bei mir so zeigt, sondern es ist eher so, dass beide im Straucheln sind, wenn wir jetzt wirklich mal schauen, dass gegebenenfalls einer mehr die Tendenz hat in Richtung, ich möchte zusammenbleiben und der andere die Tendenz hat, ich weiß gar nicht, ob die Liebe, die ich empfinde, noch ausreicht für eine Partnerschaft, sind ja trotzdem beide im Straucheln. Sonst säßen sie nicht da. Ja. Und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtigen Aspekt. Ich merke immer, erfolgreich sind die Paarberatungen, wo beide die gleiche Energie haben, zu mir kommen zu wollen. Also was oft nicht funktioniert und wo ich auch tatsächlich eine gemeinsame Beratung ablehne, freundlich, aber bestimmt, ist, wenn einer den Termin macht und der andere wird mitgeschliffen. Ne? Und dann sitzt der da und denkt, weiß gar nicht, was die will. Ne? Also, oder was der will. Ich weiß, ist doch alles in Ordnung. Ne? Also das ist eine Energie, die überhaupt nicht dazu beitritt, dass da wirklich eine gute Gesprächsgrundlage da ist und dass es auch zielführend ist. Okay. Meistens kommen sie beide und strugglen und brauchen wirklich jemand, der die Kommunikation, die Beziehung, die Bedürfnisse, die Wünsche auch einfach nochmal, ja, gemeinsam betrachtet und ja auch wirklich zur Klärung beiträgt.
Was sind denn so im Jahr 2024 so Auslöser für Beziehungskrisen?
Also, ja.
Gibt's was Neues? Frag ich mal so, gibt's was Neues?
Also, wir haben oft die Fälle, dass wirklich durch Alltäglichkeiten, durch den Alltag, oft durch die Familienkonstellationen, die Liebe auf der Strecke bleibt. Mhm. Das heißt auch wirklich oft Paare, die in der klassischen Familiensituation mit kleinen Kindern stecken und auf einmal merken, sie sind nur noch in der Mutter- und Vaterrolle unterwegs. Das ist so eine Fraktion, wo ich sagen kann, das kommt gehäuft vor. Und dann ist relativ oft auch Unzufriedenheit da. Es wird wenig Zweisamkeit gelebt, von romantischen Momenten mal ganz abgesehen. Das heißt, da ist wirklich die Beziehung oder die Partner haben sich in der Beziehung verloren als Mann und Frau, wenn ich jetzt bei einer klassischen Familiensituation bin. Dann gibt's die andere Gruppe. Das sind die, ich sag jetzt mal, in unserem Alter, sag ich jetzt mal so ganz vorlaut, Kinder aus dem Haus, ja.
Passt, ich bin 55, wer es hier noch nicht weiß.
Ja, ich bin 54.
Na, passt,
dann stimmt das ja jetzt mit dem Alter. Ich weiß aber nicht, ob Kinder schon aus dem Haus sind. Also bei mir sind sie aus dem Haus.
Naja, beide raus.
Ne, das ist genau der Punkt. Guck mal, Kinder sind aus dem Haus, Ziele sind erreicht, beruflich das geschafft, was man schaffen wollte. Und jetzt? Und dann auf diesem Wege den Partner verloren.
Mach mal einen Podcast.
Ja, genau, einen Podcast. Oder getanzen, so wie ich. Genau. Na, das ist wirklich, dann sich wieder neu zu finden, als Paar neu zu finden und auch ganz klar zu sagen, okay, wir haben jetzt das Projekt Kinderfamilienplanung ist abgeschlossen. Es ist alles an Zielen erreicht. Und jetzt müssen wir wirklich gucken, dass wir uns wiederfinden oder eben nicht. Im schlimmsten Fall passiert halt auch recht oft. Ich kriege halt so einen Ausschnitt an Menschen. Nicht immer die, die dann wirklich auch ihre Silberhochzeit feiern, ne?
Alltag ist auf jeden Fall eine Rolle. So, und dann gibt es natürlich wahrscheinlich auch so irgendwie, wenn einer fremd geht oder ja. Solche Sachen. Ne? Ja, klar.
Ja, das sind natürlich so konkrete Themen, die man auch kennt, weshalb eine Paartherapie stattfindet. Mhm. Ich merke aber immer mehr auch, dass wir durch unsere, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich unsere Zeit ist, aber auch das viel Denken und auch das, was man so über die Medien alles transportiert bekommt, lädt es ja auch ein, schon mal in die Reflexion zu gehen und zu gucken, bin ich auf Spur, geht's mir gut, bin ich zufrieden mit meinem Leben? Und wenn man einfach nur, ich sag mal, strampelt, seinen Alltag lebt und seine To-Dos abarbeitet und nicht hinspürt und guckt, lebe ich eigentlich das Leben, was ich leben möchte, dann gibt es auch manchmal gar nicht dieses Bedürfnis zu sagen, ich schaue da mal hin oder gehe in so eine Beratung. Und die Menschen, die zu mir kommen, die sind oft sehr reflektiert und sind genau an diesem Punkt, sich selber auch zu überlegen, hey, bin ich eigentlich auf Spur? Und wenn dann einer oder vielleicht auch beide merken, hey, wir haben uns eigentlich verloren, wir kommunizieren gar nicht mehr, wir leben nebeneinander her, wir leben gar nicht mehr zusammen. Wo ist noch unsere Verbundenheit, die mal da war, als wir uns kennengelernt haben oder lieben gelernt haben? Also ich glaube, dass das auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass viele jetzt mehr darüber nachdenken, wie möchte ich eigentlich leben und lebe ich so, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe oder wie ich mir das vorstelle. Ne?
Ja, wie wahrscheinlich ist denn das, wenn die jetzt zu dir kommen, dass die Beziehung sozusagen gerettet wird, ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber dass sie halt am Ende des Tages zusammenbleiben und sich auch wieder neu begegnen können?
Also ich würde sagen, ich hau da jetzt keine Prozente raus. Das kann ich nicht. Das wäre jetzt irgendwie erstens nicht korrekt, weil das kann ich gar nicht sagen. Ich kann nur Tendenzen sagen. Also ich merke deutlich mehr Leute, die wirklich zu mir kommen und dann auch in großen Abständen, und ich sage das jetzt extra, weil viele denken, Paartherapie heißt Woche für Woche für Woche für Woche.
Ja, die jetzt auch gedacht. Ja.
Ne? Nö, muss gar nicht sein. Das heißt, meine Paarbegleitung sieht eigentlich wie folgt aus. Wir führen ein Erstgespräch, das ist die Anamnese, eine gemeinsame Sitzung, wo wir uns kennenlernen gemeinsam. Und dann gibt es zwei Einzelsitzungen und dann gibt es eine weitere gemeinsame Sitzung, wo auch die Ergebnisse der Einzelsitzungen miteinander besprochen werden. Diese vier Sitzungen sind sehr nah aufeinanderfolgend, sodass sie wirklich der Klärung dienen. Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Wenn man danach merkt, wir trennen uns, dann gibt es höchstens noch mal ein oder zwei Sitzungen, wenn noch was zu regeln ist, wie zum Beispiel, wie gehen wir mit den Kindern um, wie sieht die Trennung aus. Also es geht hier nicht um die wirtschaftliche Beratung, sondern es geht auch einfach darum, wie kommunizieren wir das jetzt im Freundeskreis, in der Familie. Also das heißt, dann gibt es vielleicht noch ein oder zwei Sitzungen, die auch die Trennung begleiten. Aber das ist jetzt eigentlich so die geringere Menge. Die meisten Paare, die dann zusammenbleiben, gehen wir jetzt mal von dem Idealfall aus, und dann in großen Abständen wieder zu mir kommen, um dann auch gemeinsam Erfolge zu reflektieren, gar nicht um ihre Probleme zu teilen, sondern auch das, was sie vielleicht an Veränderungen initiiert haben, mit mir zu besprechen und einfach auch gemeinsam nochmal diese Zeit zusammen zu verbringen, die bleiben dann auch zusammen. Das heißt, es gibt auch Paare, die sind jetzt das erste Mal, weiß ich nicht, vor 10 Jahren bei mir gewesen und kommen einmal im Quartal und machen das wie so ein Jourfix und sagen, komm, da gehen wir jetzt nochmal zu der Frau Gronka und dann reden wir nochmal über unsere Beziehung und über unsere Erfolge, die wir haben, aber vielleicht auch über die Herausforderungen. Und die bringen dann meistens auf meine Empfehlung hin auch wie so ein kleines Tagebuch mit, wo auch bestimmte Alltagssituationen, wo es vielleicht mal schwierig war, dokumentiert sind, dass wir da nochmal, ich sag mal, über das Thema der offenen Zahnpastatube sprechen können, um das jetzt mal so flapsig in Anführungsstrichen zu setzen. Einfach um die Alltäglichkeiten zu reflektieren. Und wer das macht und sich auch bewusst die Zeit nimmt, hat gute Chancen.
Also ich gebe zu, ich glaube, ich hatte eine andere Vorstellung, so wie Paartherapie so abläuft tatsächlich. Ne?
Ja, glaube ich. Und ich mache es halt anders, weil ich gemerkt habe, dass das wirklich auch nochmal sehr erfolgsversprechend ist, weil das wird natürlich angepasst. Ich habe auch Paare, die sagen, wir haben Kommunikationsprobleme. Wir brauchen ein Sprachrohr, wir brauchen einen Dolmetscher. Wir möchten wirklich regelmäßig zu Ihnen kommen, um halt auch an unserer Kommunikation zu arbeiten, um halt wirklich moderiert miteinander zu sprechen. Natürlich ist das möglich und natürlich biete ich das auch an. Und da habe ich auch einige, die kommen wirklich so, ich sag mal, alle 3-4 Wochen. Ne? Mhm. Dieses wirkliche Wöchentliche ist oft nur ganz am Anfang so. Und wenn man dann wieder in eine gewisse Stabilisierung kommt, dann können die Abstände größer werden. Und ich arbeite ja auch im Coaching lösungsorientiert. Das heißt, gerade auch die Art oder die Methode, mit der ich arbeite, bedeutet wirklich, wir committen uns. Das heißt, auch die beiden jetzt miteinander. Man nimmt sich ein Ziel vor, man arbeitet daran und dann gibt's die nächste Sitzung, um zu gucken, hat das geklappt? Wo waren die Herausforderungen? Was brauchen wir jetzt noch? Wo brauche ich Unterstützung? Weil es geht für mich immer darum, auch Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten, dass sie so schnell wie es eben geht in die Unabhängigkeit wiederkommen. Ne? Und nicht auf Dauer, ich sage jetzt mal, moderierte Gespräche brauchen, sondern wirklich auch irgendwann eine gute Kommunikation haben, die sie auch alleine hinbekommen und nicht nur mit mir.
Ich wollte gerade sagen, sonst müsstest du ja halb da einziehen, ne, quasi.
Ja. Ja, möchte ich bei manchen jetzt nicht unbedingt. klar, okay, könnte man jetzt sagen, wirtschaftlich gesehen ist natürlich eine wöchentliche Sitzung cooler jetzt für mich als Unternehmerin. Aber ich muss sagen, mir geht das jetzt gar nicht um diesen Aspekt. Ich sage das auch eher mit so einem Schmunzeln, sondern mir geht es wirklich darum, dass Menschen so schnell wie möglich wieder autark sind. Mhm. Und dass sie dann mit einem Erfolg mich weiterempfehlen. Da habe ich viel mehr von, als dass ich Abhängigkeiten schaffe. Und es hat sich auch gezeigt, dass wenn ich eine erfolgreiche Paartherapie mit jemandem hatte, dass der dann auch wirklich sagt, wenn Probleme im Freundeskreis auftauchen, Mensch, wir hatten das Thema auch mal, das ist nicht mehr so tabuisiert. Die Menschen werden immer offener auch darüber zu sprechen, dass sie sich extern Hilfe holen. Und das ist doch die beste Empfehlung, wenn sie dann zu mir kommen und sagen, hey, Freunde von uns, die waren mal hier und wir brauchen das auch. Können Sie uns helfen?
Cool, ja. Aber vom Stil her ist das bei dir Gesprächstherapie, ne? Das ist jetzt nicht Töpfern und Malen und sowas.
Nein. Nein. Also ist wirklich Gesprächstherapie. Also es gibt auch, wenn es um das Thema Achtsamkeit und Entspannung geht, ich mache auch Entspannungsübungen oder Fantasiereisen mit meinen Klienten, aber jetzt meine ich mit den Einzelklienten. Das meine ich jetzt nicht mehr Paartherapie. Da wird wirklich gesprochen. Da liegt auch der Schwerpunkt im Bereich der Kommunikation und im Aussprechen von Bedürfnissen. Ne? Und denn das ist eigentlich das A und O, dass ich selber merke, was brauche ich, was habe ich für Wünsche und dass ich mich traue, die auch auszusprechen.
Das ist eine gute Vorlage mal zum kleinen Themenswitch, denn ich hatte in der Sommerpause gemacht, wir waren ja in Bayern und dann lese ich immer ganz gerne mal so ein paar Zeitschriften und da hatte ich auch den Spiegel gelesen und da war ein sehr, sehr großer Artikel über das Thema Einsamkeit. Und du hast ja am Anfang auch gesagt, es geht auch um Beziehungskrisen, wo Menschen zu dir kommen. Was mir jetzt gar nicht so bewusst war, dass das Thema Einsamkeit hier im Jahr 23, 24 ein Megathema ist. Ne? Und ich glaube, auch wenn die Leute ihre Beziehung ja auch irgendwie angehen wollen, retten wollen und da wieder ein gutes Miteinander hinbekommen wollen, dann wollen die ja auch eben nicht einsam sein. Ja, das ist vielleicht auch eine Angst, dass man sagt, Mensch, wenn wir uns jetzt trennen, wohin mit den Kindern? Und dann sehe ich die nur noch und dann mein Alltag, der ist dann, bin ich irgendwie alleine. Und ich sag mal, die Bundesregierung hat jetzt so eine Einsamkeitsstrategie gemacht. Da gab es auch dieses Jahr das erste Mal so eine Aktionswoche gemeinsam aus der Einsamkeit. Und die Bertelsmann Stiftung, die hat aktuell eine Studie zu dem Thema rausgebracht. Aber die Teilnehmer waren die 16- bis 30-Jährigen, also eher mal die junge Generation. Mhm. Und 50% von denen fühlen sich einsam. Das finde ich ja echt erschreckend.
Erschreckend hoch, ja.
Erschreckend hoch, genau. Was würdest du denn einem Menschen raten, der zu dir kommt und sagt, Mensch, hören Sie mal, ich fühle mich total einsam. Also es gibt ja auch welche, die haben, weiß ich nicht, gab es in dem Spiegelartikel auch eine, die hatte 800.000 Follower auf Instagram, aber fühlt sich einsam, ne? Ja. So, weil das ja alles total oberflächlich ist. Ja. Wie würdest du mit so einem Menschen umgehen? Wir sind ja jetzt so in der dunklen Jahreszeit wieder und Weihnachten steht vor der Tür. Und das ist auch für ganz viele so ein Horrorfest mittlerweile, weil die sagen, da fühle ich mich ja noch einsamer. Die anderen feiern allen mit ihren Familien und ich sitze da jetzt ganz alleine.
Ja, also ich finde, das hast du jetzt gerade schon mit einem Satz ganz deutlich gemacht, wo auch auf die Ursache liegt. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Kontakte. Mhm. Und in der Kommunikation wird das auch oft als Freunde genannt. Na, weißt du, wie viele Freunde hast du? Jetzt, wenn man jetzt auch Facebook nimmt, Freundschaftsanfragen, alleine diese Begrifflichkeit. Mhm. Und es geht oft wirklich einher damit, dass es in einer Welt stattfindet, die nicht gegen Alleinsein hilft. Na, also wir müssen ja immer unterscheiden zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Ne? Also Alleinsein kann auch schon mal schön sein, das kennen wir alle, dass es auch mal nett ist, Zeit für sich zu haben und auch alleine zu sein. Und das Thema Einsamkeit hat nichts damit zu tun, ob man alleine ist oder ob man sich einsam fühlt oder alleine fühlt. Also gar nicht der Zustand, sondern das Gefühl. Und wenn ich Menschen treffe, gibt es auch viele, die sind total einsam, obwohl sie Menschen um sich herum haben. Mhm. Und das kann einmal im Persönlichen sein, auch in zum Beispiel schlechten Beziehungen oder auch im Freundeskreis, wo man nicht achtsam miteinander umgeht. Aber es kann eben auch sein, dass dieses Einsamkeitsgefühl kommt, weil man nur in der virtuellen Welt Verbindung hat. Und ich glaube, das ist ein Problem, was jetzt erst mit den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man schon fast sagen, entstanden ist, weil auch in
Corona
der Kommunikation
war ganz schlimm noch dabei, ne? Das hat nochmal ganz stark verstärkt, ne?
Mhm. Ganz genau. Der Zustand, man ist alleine, können wir auch gerne Begrifflichkeiten aus der Corona-Zeit nehmen. Man hat Abstand zu anderen, Distanz zu anderen. Mhm. Und trotzdem gaukelt man sich vor, man hat Freunde. Weiß ich nicht, wie viel Follower oder, weiß ich nicht, 300 Freunde bei Facebook. Und wenn ich mit Leuten spreche, die dann sagen, ich habe mit dem und dem gesprochen oder ich bin heute Abend verabredet und man dann nachforscht, dann ist das teilweise nur beim Zocken. Also das heißt, dass irgendein Mensch, der irgendwo, mit dem man verabredet ist, der irgendwie auch zur selben Zeit dasselbe Spiel spielt, mit dem man dann gemeinsam sich verabredet. Also zum Spielen verabredet heißt nicht, wir legen Monopoly hier auf den Tisch und wir spielen gemeinsam, sondern das findet halt auch oft in der virtuellen Welt statt. Und das ist, glaube ich, echt eine große Herausforderung, die einladen darf, zu differenzieren, sind das wirklich Freunde oder sind das Kontakte? Auch in der digitalen Welt. Und muss ich dafür, jetzt sage ich es ein bisschen flapsig, meinen Hintern vor die Tür bewegen, um in Kontakt zu gehen? Oder sitze ich die ganze Zeit einfach auf meinem Stuhl und gaukel mir nur vor, Kontakt zu haben? Und jetzt gerade, du sprachst gerade von der dunklen Jahreszeit. Natürlich wird das jetzt schwieriger. Ne? Das heißt, wenn wir berufstätig sind, dann gehen wir im Dunkeln aus dem Haus und kommen im Dunkeln abends nach Hause oder nachmittags nach Hause. Und dann wirklich noch die Motivation zu haben, vor die Tür zu gehen und zu schauen, wie sieht's draußen aus? Da braucht man schon deutlich mehr Antrieb. Und ich denke, das ist so der Punkt, wirklich zu sagen, ich muss selber die Energie aufbringen, in Kontakt, also wirklich Kontakt auch, den man anfassen könnte, ja, in Kontakt zu treten, um gegen das Alleinsein zu arbeiten.
Ja. Macht das dann manchmal Sinn, wenn man jetzt, sag ich mal, so den ersten Schritt dann geht? Ich meine, das ist ja auch ein bisschen das Verlassen der Komfortzone, auch wenn ich mich nicht wohlfühle in meiner Komfortzone, aber es ist ja trotzdem eine. Ich muss ja dann eine Verhaltensänderung an den Tag legen. Erstmal mit wenigen Leuten, also vielleicht mit einem Menschen erstmal zu starten und da den Kontakt vielleicht stärker zu intensivieren. Mit regelmäßigen Treffen oder macht es direkt Sinn, in einen Club zu fahren und da bin ich wieder einer unter vielen. Ne? Da kann ich zwar ganz viele anfassen, aber bin ich vielleicht trotzdem einsam dann da. Ne?
Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Unterschied des Charakters. Es gibt Leute, die lieben 1-zu-1-Kontakte und für die ist es auch wichtig, dass der Freundeskreis in eine Hand passt, also nicht mehr als 5 Leute ist und eher sogar noch weniger. Und dann gibt es eben auch andere Menschen, die sagen, ich brauche jetzt wirklich den klassischen Verein. Also ich gehe in Sportverein oder ich suche wirklich, weiß ich nicht, Fitnessstudio auf oder ich singe im Chor oder bin in der Kirchengemeinde oder was auch immer, wo viele Leute da sind, wo eine Auswahl an Menschen ist. Das hatte so ein bisschen was damit zu tun, bin ich eher so ein extrovertierter Typ, der auch gerne viele Menschen um sich herum hat, oder bin ich eher jemand, der sich sowieso nur gut auf eine Person einlassen kann, dann ist natürlich die andere Richtung der bessere Weg. Ne? Also ich glaube, das kann man wirklich nicht verallgemeinern, sondern es hängt wirklich von dir persönlich ab. Was gibt dir mehr Energie? Ne? Und was, okay. Was kostet dich weniger Überwindung? Also ich glaube auch gerade, wenn wir schon von dem Einsamkeitsgefühl sprechen, dann ist man, das ist ja ein Gefühl, was schwächt. Und wenn ich geschwächt bin, dann brauche ich auch Antrieb und Überwindung, da aktiv was für zu tun. Und da kann natürlich jetzt so ein Clubbesuch oder so in einen Verein eintreten für jemanden, der diesen Antrieb nicht hat, schon eine größere Hürde sein, als zu sagen, hey, ich rufe eine Freundin an oder auch eine Kollegin oder eine Nachbarin und frage, ob wir mal eine Runde spazieren gehen oder mal einen Kaffee trinken gehen. Das bedarf vielleicht dann weniger Überwindung. Also es hängt ganz von dir persönlich ab, was du brauchst und was für dich einfacher ist.
Jetzt wohnen wir ja in einer kleinen, kuscheligen Stadt. Du hast es ja eingangs auch gesagt.
Genau.
Kurze Wege, viele kennt man so vom Sehen.
Ja.
Eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass, sag ich mal, so in einer kleinen Stadt wie in Hahn der Einsamkeit zu begegnen und dagegen vorzugehen vielleicht auch leichter fällt, weil man vielleicht auch hier eher ins Gespräch kommt als jetzt in einer riesen Großstadt wie in Berlin oder sowas. Ne?
Ja, das ist gut möglich. Wobei wir auch immer gucken müssen, ist die Einsamkeit daraus erwachsen, dass man wirklich sich zurückgezogen hat, weil das Leben das gerade nicht anders hergibt? Oder ist die Einsamkeit gegebenenfalls auch ein Symptom von einer, ich sag mal als Beispiel, einer depressiven Episode? Also wenn ich mich einsam fühle, klein, unscheinbar, keine Ahnung, dann ist es eigentlich wurscht egal, ob du jetzt in einer Großstadt bist oder in einer Kleinstadt, weil dann ist ja der Ursprung dieses Gefühles ist ja in dir und nicht den Umständen geschuldet.
Aber wer das jetzt hier hört und sagt, Mensch, ich fühle mich auch tatsächlich so einsam, dem wäre der gute Rat doch eigentlich auch, sich mal Unterstützung bei einem Coach zu holen, auch wahrscheinlich bei dir oder bei einem anderen Coach, um einfach mal über die Situation zu sprechen und auch da mal einen Lösungsansatz zu finden. Wie kannst du eben da rausgehen und was selber auch tun? Du sprachst auch eingangs von der Selbstwirksamkeit, ne? Also selbst im Prinzip aktiv zu sein, ne? Und was zu verändern.
Ja, genau. Und auch einfach zu schauen, was habe ich überhaupt für Bedürfnisse und was gibt es überhaupt für Momente und Kontakte, die mir helfen, aus diesem Gefühl rauszukommen. Weil nur weil das jetzt der Freundin oder der Nachbarin hilft, jetzt sich im Chor anzumelden, kann das sein, dass das für mich überhaupt nichts ist. Ja, das heißt, es geht auch nicht darum, da irgendwelche Ratschläge zu bekommen. Das ist auch nicht die Aufgabe des Coaches, sondern wirklich, ich stelle Fragen, damit du nach innen schauen kannst und zu gucken, hey, wo gehe ich in Resonanz? Was könnte für mich ein Weg sein? Oder was ist für mich ein Impuls, was ich für mich mal ausprobieren möchte? Und auch, was brauche ich überhaupt, um mich nicht einsam zu fühlen? Ne? Manchmal kann es auch einfach sein, dass ich, weiß ich nicht, im Tierheim Katzen streicheln gehe, dass mir das schon ein ganz anderes Gefühl gibt und der andere braucht jetzt wirklich den Kegelclub.
Mhm. Ja? Und ich möchte hier nochmal die Lanze brechen fürs Ehrenamt an sich, weil alle Vereine, alle ehrenamtlichen Organisationen suchen händeringend unterstützende Leute und insofern kann man da auch gerne mal reinschnuppern und sich vielleicht da auch mal engagieren. Dann lernt man unweigerlich Leute kennen und anderen Menschen zu helfen oder irgendwo zu unterstützen, macht ja auch vielleicht Spaß. Auch nicht für jeden was, aber könnte auch mal eine Möglichkeit sein, ne? Aktiv auf mal Vereine zuzugehen.
Finde ich gut, dass du das sagst, weil das ist auch eins unserer wesentlichen Bedürfnisse, die wir Menschen haben und was auch im Älterwerden noch mehr wird, ist das Gefühl, gebraucht zu werden.
Ah ja.
Und wenn man im Job ist, dann hat man eine Aufgabe und auch vielleicht in der Familie eine Aufgabe. Und je älter wir werden, desto mehr brechen ja auch die Dinge weg, dass man denkt, auch dafür braucht man mich nicht mehr. Alle sind so unabhängig. Und wenn man sich ehrenamtlich engagiert oder überhaupt mit anderen Menschen gemeinsam engagiert, dann gibt es auch ein wohliges Gefühl. Man weiß, man macht was Sinnvolles. Also das Thema Sinn ist ganz wichtig. Mhm. Und ich werde gebraucht. Und das ist eins der Bedürfnisse, die wir haben und die natürlich damit auch wunderbar gefüttert werden kann. Wir haben alle was davon.
Ja, super. Ja, lieben Dank erstmal für den kleinen Einschub da mit der Einsamkeit. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal ansprechen, weil das irgendwie so ein Megathema ist gerade. Ja. Dann kommen wir nochmal kurz zurück zur Paartherapie. Und du hattest im Vorgespräch etwas gesagt, da wurde ich ganz hellhörig, habe ich direkt mal aufgeschrieben, habe ich gesagt, das muss ich auf jeden Fall jetzt im Podcast mal fragen. Du hast mir nämlich von den 5 Sprachen der Liebe erzählt.
Ja.
So, worum geht es denn dabei? Weil bei 5 Sprachen brauche ich immer ein Übersetzungsprogramm.
Ja, ganz genau. Aber eigentlich ist es ja auch so, dass der Paartherapeut, die Paartherapeutin ja der Dolmetscher ist. Deshalb passt das ganz gut mit der Sprache. Okay. Ja, also Ursprung der 5 Sprachen der Liebe ist unter anderem ein Buch, was ich entdeckt habe von Gary Chapman. Das heißt auch so, die 5 Sprachen der Liebe. Und das hat mich dermaßen inspiriert, dass ich das für mich wirklich wie einen Leitfaden auch nutze in der Paartherapie. Mhm. Hier geht es darum, dass die Leute, die zu mir kommen, auch ganz oft sagen, irgendwie klappt das mit unserer Kommunikation nicht so richtig. Das heißt, ich habe den Eindruck, er spricht Chinesisch, ich Japanisch und wir verstehen uns überhaupt nicht mehr. Und der eine sagt, ich fühle mich überhaupt nicht gesehen, ich fühle mich überhaupt nicht mehr geliebt. Und der andere sagt, ich weiß gar nicht, was die hat. Ich tue doch alles für sie, ich unterstütze sie im Haushalt. Uah, da gehen einem schon die Nackenhaare hoch, weil, ne? Egal, du weißt, was ich meine. Und letztendlich geht es einfach darum, dass ich selber unterschiedliche Möglichkeiten habe, dem anderen meine Liebe zu zeigen. Und dass ich natürlich auch was brauche, um mich geliebt zu fühlen. Nur dummerweise, und das ist echt das fette Problem, dass es nicht unbedingt dasselbe ist. Das heißt, es kann sein, dass ich eine ganz andere Sprache spreche als mein Partner und ich spreche mit ihm dann in meiner Sprache und der fühlt sich nicht geliebt. Echt dumm gelaufen. Das heißt, ich muss herausfinden, was hat mein Partner, meine Partnerin für eine Sprache. Und ich glaube, ich muss das jetzt mal kurz konkret werden lassen. Das heißt, die 5 Sprachen der Liebe sind zum einen Lob und Anerkennung. Mhm. Die zweite Sprache ist Unterstützung und Hilfsbereitschaft. Die dritte ist Geschenke. Wobei ich immer dazu sage, es geht hier nicht darum, dass der Diamantring gekauft wird, sondern es geht einfach vielleicht auch darum, dass ich dir den Lieblingsjoghurt mitbringe oder einen Stein oder in Herzform auf den Tisch lege oder was auch immer. Also es geht nicht um wirklich materiellen Wert, sondern den ideellen Wert dahinter. Dann die nächste Sprache ist Zweisamkeit, also gemeinsame Zeit. Und dann natürlich als 5. Sprache, und das ist dann das Erotische, das Romantische, was wirklich den Unterschied macht zur guten Freundin, zum guten Freund.
Na? Okay, also der letzte Punkt ist dann doch was für den Mann.
Ja, würdest du das so sehen? Das ist interessant, da sollten wir mal nachfragen.
Nein, ich glaube schon, so die ersten Punkte. Also ich sag mal, das vom Rollenklischee her, ne? Also ja, ich denke auch mal so, ich komme wieder auf das Bild auf der Homepage zurück, ne? Dass genau, da Frauen, was das Thema Lob und Anerkennung angeht, glaube ich, empfänglicher sind, andere Antennen haben als ein Mann. Also der Witz, dass der Mann vorm Fernseher sitzt und dann so grunzt, das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also wir sind auch manchmal einfach zufrieden, wenn wir einfach da sitzen. Ja, und eine Frau ist halt auch, die redet halt auch gerne mal so über ihre genau. Gefühle und ne, genau, wie bei Loriot.
Ich will doch einfach nur hier sitzen.
Genau. So. Also insofern, deshalb nochmal die Frage, also sind denn da dann auch die Männer tatsächlich aufgeschlossen? Also macht ein Mann jetzt zum Beispiel auch mal einen Termin für die Therapie, ja?
Ja,
Therapie sage ich schon, ja.
Mhm. Ja, ist egal, wie wir es nennen, ob das psychologische Beratung, Coaching, Therapie genannt wird. Es geht einfach darum, sich externe Unterstützung zu holen. Ja, machen Männer auch, wird immer mehr.
Okay.
Und mittlerweile ist auch deutlicher geworden, dass das nichts mit Schwäche zu tun hat, sondern mit Stärke. Das heißt, wenn ich als Mann mich entscheide, mir externe Unterstützung zu holen, das ist erst eher ein Ausdruck davon, dass ich stark bin, dass ich reflektiert bin und dass ich der Meinung bin, ich könnte Dinge optimieren und dann gegebenenfalls auch einfacher hinbekommen, als wenn ich da alleine nach der Vogel-Strauß-Methode aktiv werde. Ne?
Das sagst du jetzt als Coach und als Frau. Jetzt stelle ich mir das vor, sagen wir mal in der Kneipe an einer Bar. Da sitzen 3-4 Männer, flachsen rum und der eine erzählt dann plötzlich so, Mensch, ich mache jetzt hier Paartherapie, ich habe einen Termin gemacht und guck mal hier, in mein Tagebuch habe ich jetzt schon das und das reingeschrieben. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das in so einer Runde, ein bisschen belächelt wird.
Kommt auch ein bisschen auf die Personen an. Also ich finde, dass das Thema Achtsamkeit, Entspannung und Selbstreflexion jetzt schon auch die Männerwelt erreicht hat. Und ich kenne auch immer mehr Männer, die eben sagen, ich gehe zum Yoga oder ich beschäftige mich mit psychologischen Themen. Mag sein, also das kann ich jetzt nicht beurteilen, dass die du jetzt gerade im Kopf hast, mit denen du an der Theke stehst und Bierchen schlabberst, dass die gegebenenfalls eher mit dir über Fußball reden möchten als über.
Also die gibt's auch. Aber guck mal, ich habe ja die Ausbildung zum Resilienztrainer gemacht. Ja. Und ich sag mal, bei den Präsenzmeetings, bei diesen Präsenzseminartagen, 90% Frauen.
Ja, ist so. Ich glaube, das ist auch so.
So, da warst du als Mann, und auch wenn ich das jetzt immer so erzähle, in meinem Freundesbekanntenkreis und sowas, da bist du einfach ein Exot. Also viele wollen da gar nichts von wissen. Viele sind immer noch so auf der Welle, passt schon. Ne?
Das stimmt. Die Attraktivität wird aber gesteigert. Das heißt, wenn du dich mit Frauen unterhältst, die finden genau die Offenheit, was diese Themen betrifft, die jetzt so langsam, aber sicher auch in der, in Anführungsstrichen, gesetzten Männerwelt ankommt. Also ich glaube, das sind Attribute, wo man bei Frauen punkten kann. Das kann ich jetzt einfach mal so als Empfehlung raushauen. Das heißt, es macht schon auch Sinn, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, damit man auch bei den Frauen anders landen kann.
So, das war ein extra Tipp hier für heute.
Genau, also bei vielen vielleicht, ja. Genau.
Wobei, ich habe gesehen, auf Instagram gibt es einen neuen Trend, die sogenannten Tradwives, also traditionelles Frauenbild, eigentlich so das Frauenbild aus den 50er Jahren. Die posten dann da so sich mit ihren Kindern und wie sie sich dann darauf vorbereiten, wenn der Mann gleich von der Arbeit nach Hause kommt, da wird der Lippenstift nochmal nachgezogen und die Suppe nochmal umgerührt und sowas.
Okay.
Gruselig.
Ja, also, also ich möchte jetzt nicht so viel von meinen Emotionen jetzt gerade preisgeben, aber ich muss sagen, ich finde, wir haben uns schon ganz viel Mühe gegeben, auch dieses klassische Rollenbild zu verändern und, wenn ich sagen darf, auch positiv zu beeinflussen. Und
ich finde es auch ganz schwierig, weil auch das ist ja wieder so, das, was Einfluss nimmt. Ne? Also wenn sich jetzt Frauen auf Instagram tummeln und dann wird der Algorithmus, schlägt ihnen das plötzlich vor, dann treten die auch vielleicht wieder mit Selbstzweifeln an, mache ich das eigentlich richtig oder erwartet mein Mann vielleicht doch was ganz anderes von mir? Ich übertreibe jetzt mal. Ne? Also du hast ja auch gesagt, Selbstwert und Selbstzweifel. Mhm. Welchen Tipp hast du denn dafür, sagen wir mal, selbstbewusst zu bleiben oder auch selbstbewusst zu werden? Also, dass man sich auch unabhängig macht von solchen, egal welchen Rollenbildern, ne?
Ja, einfach ganz wichtig, erstmal sich überhaupt nicht zu vergleichen. Und ich finde das mit den sozialen Medien sowieso eine große Herausforderung, weil natürlich wird da auch ganz viel gezeigt, was nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Das heißt, wenn ich sehr viel konsumiere und mich mit der Welt der anderen beschäftige und dann auch nur mit dem Ausschnitt der Welt der anderen, die ja gerne zeigen wollen, dann komme ich natürlich in ein Gefühl, wenn ich dafür empfänglich bin und auch labil bin, dass ich in Selbstzweifel gerate. Weil ich kenne natürlich jede Schattenseite, jedes Staubkorn bei mir in der Wohnung. Und wenn man da irgendwas sieht aus der Welt der anderen, was schön poliert ist, dann kann man ja nur schlechter abschneiden. Das heißt, Selbstbewusstsein heißt ja auch, ich bin mir meiner selbst bewusst. Und ich gucke auf mich und nicht auf andere. Und wenn ich mich vergleiche, dann macht das Sinn, dass ich mich mit mir von früher vergleiche. und nicht unbedingt mit denen, die ich da sehe oder mit der Nachbarin oder der Kollegin oder sonst irgendjemanden. Und mich dann wirklich darauf konzentriere, was macht mich aus, mich persönlich aus. Jetzt gar nicht in Relation zu anderen, sondern wirklich, was schätze ich an mir selber, was habe ich für Bedürfnisse, was habe ich für Talente, was habe ich für Ressourcen, und mich wirklich auch mal auf mich zu konzentrieren und auch mit einer gewissen Dankbarkeit, mit dem, was mir mitgegeben wurde, auch einverstanden zu sein und dann eher zu gucken, was kann ich da für mich optimieren, damit ich glücklicher und zufriedener bin und nicht, damit ich bei anderen besser punkte und beim nächsten Reel bei Instagram noch etwas Schöneres von mir zeigen kann. Ich glaube, das ist nicht die richtige Motivation.
Mhm. Also was ich auch gelernt habe, ich weiß nicht, ob du das bestätigst, das kann man ja auch wirklich üben. Also so am Selbstbewusstsein, am Selbstwert, das kann man ja wirklich auch trainieren.
Genau, richtig. Hm? Ja.
Siehst und das, auch so, ne?
Ja, genau. Da habe ich auch, das ist schon lange Jahre her, das ist eigentlich nochmal eine schöne Idee, wo du das so ansprichst. Ich habe auch mal eine Zeit lang Selbstbewusstseinskurse angeboten, einfach, wo die aber, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nie gesagt, Männer, ihr dürft nicht kommen. Aber es waren nur Frauen da. Das auch nochmal zu der Erfahrung. Wo man wirklich sagen kann, okay, ich gebe Methoden preis oder ich gebe Anregungen und Impulse, um wirklich zu gucken, wie kriege ich das hin, auch nochmal anders auf mich selber zu schauen. Und das nicht unter der Rubrik Ego-Trip abzulegen. Weil das ist nämlich das, ich merke das schon, wenn ich jetzt so viel auch zu Wort gebeten werde, wie jetzt hier in unserem Gespräch, dass ich immer sehr viel einlade, du musst auf dich schauen. Und da kommt so ein Teil im inneren Dialog hoch, der irgendwie auch sicherlich durch die Prägung ist, nimm dich selbst nicht so wichtig. Und ich gehe da wirklich aktiv gegen an und sage ganz klar, du bist in der Verantwortung, für dich selber zu sorgen. Du musst schauen, dass deine Tanks gefüllt sind. Du bist die verantwortliche Person. Und das heißt nicht, wenn ich mich um mich drehe, um meine Selbstfürsorge oder um mein Selbstbewusstsein, dass das gegen die anderen ist, sondern das ist was ich für mich mache. Und wenn ich dann meine Akkus und auch mein Selbstwertkonto gut gefüllt habe, dann dürfen auch Menschen kommen, die da mal was von abheben. Ja, und dann bin ich auch bereit, was von meinem Konto abzuheben und dir zu geben. Weil ich habe ja genug. Ja, wenn ich jetzt, spreche mit dem Banker, ne, wenn ich jetzt im Dispo bin und da sowieso nichts drauf ist, ja, weil ich mich nicht um mich kümmere und um meinen Selbstwert kümmere und gar nicht bei mir bin, ja, wie will ich dir denn dann noch was davon abgeben? Dann überziehe ich ja mein Dispo, das ist ja echt blöd, ne?
Ja.
Und irgendwann ist dicht, dann gibt's nichts mehr, ne? Also finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild mit dem Konto.
Absolut. Und wenn du das, sagen wir mal, nochmal so als Impuls auch setzt und sagst, Mensch, hier, ich habe da früher gearbeitet und das ist eigentlich ein spannendes Thema. Mhm. Gerade auch nochmal mit der Zielgruppe, über die wir vorhin gesprochen haben, den Einsamen da zwischen 16 und 30. Mhm. Also ich glaube, gerade hier die Jugendlichen, also wenn ich jetzt im Bereich Selbstwert und Resilienz arbeiten wollen würde, dann würde ich mich tatsächlich mit Jugendlichen beschäftigen, mit Jugendlichen arbeiten, weil ich glaube, die haben es heutzutage wirklich ganz schwer, sich den sozialen Medien zu entziehen. So, dann haben wir noch so eine Gender-Debatte, das im Prinzip auch nicht mehr so einfach ist wie bei uns in der Jugend, ja, Männlein, Weiblein, sondern da gibt es heute auch ganz viele andere Definitionen. Und ich glaube, da ist auf der Suche nach sich selbst, ist das schon sehr, sehr komplex geworden. Ich glaube, da verlieren sich auch viele, fühlen sich eben einsam und haben eben ihr Selbstwertkonto nicht auf dem Level, auf dem es eigentlich sein sollte. Ne? Oder wie viele kommen von der Schule mit einem Abschluss und sagen, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich machen will. Ich weiß gar nicht, was ich kann, was meine Stärken sind.
Ja, und das ist auch so ein bisschen, das sind so die Nebenwirkungen von dem, ich kann alles machen. Also wir haben einfach zu viele Möglichkeiten. Und wenn wir wirklich von früher sprechen wollen, da gab es auch teilweise einfach deutlich engere Strukturen und einen engeren Rahmen, in dem sich bewegt wurde, wo es gar nicht diese Vielfalt gibt. Und wenn wir jetzt schauen, dass man wirklich in alles kann, ja, man kann im Prinzip alles machen, man hat ein Riesenangebot und da sich zurechtzufinden, zu gucken, wo ist mein Platz, was möchte ich überhaupt und wo sehe ich mich in 5 oder 10 Jahren, das ist deutlich schwieriger als in unserer Jugend. Da gab es gar nicht so viele Möglichkeiten. Also ich kann das zumindest bei mir so erinnern. Ist natürlich vielleicht auch von Familie zu Familie unterschiedlich. Aber es gibt halt ja auch viele, wo der Vater, ich sage jetzt mal, Werkzeugmacher war, war klar, ja, dass der Sohn das auch macht. Ja? Mhm. Oder wenn dein Vater eine Metzgerei hat, musst du die übernehmen. Und das ist alles jetzt, ich finde, jetzt ist alles sehr groß, sehr weit. Wir sind sehr international unterwegs. Es ist, der Rahmen wird einfach, wenn er überhaupt noch da ist, viel, viel größer. Und da kann man auch schon mal ins Straucheln kommen.
Ja. Liebe Eike, kurze letzte Frage.
Ja.
Und zwar dein Tipp für eine gute Beziehung zu anderen Menschen, um entweder nicht einsam zu sein oder um weiterhin sozusagen lebenslustig in Beziehungen unterwegs zu sein. Muss jetzt nicht die Liebesbeziehung sein oder die Ehe, sondern eben auch Beziehungen zu Freunden und dergleichen, Beziehungsarbeit. Was ist so dein Tipp für eine gute Beziehung?
Also wirklich den Mut zu haben, sich selber zu öffnen, auch auf Menschen zuzugehen und ganz klar zu sagen, okay, weg vom Perfektionismus. Ich bin, und das sind meine Bedürfnisse, das sind meine Wünsche, offen zu sprechen, viel zu kommunizieren und auch sich für den anderen zu interessieren und zu schauen, wie sieht denn eigentlich deine Welt aus? Und dann können wir gucken, ob die Welten kompatibel sind und vielleicht auch einen Schritt gemeinsam gehen. Und ich glaube, da gehört ganz, ganz viel Mut und Offenheit dazu, sich wirklich zu trauen und sich zu zeigen. Also zeig dich, trau dich.
Sehr schön. Liebe Eike, du bist 20 Jahre selbstständig. Ich hoffe, da kommen noch ganz viele Jahre dazu. Schön, dass wir dich hier in Hahn haben.
Ja, ja,
und alle, die hier mitgehört haben und jetzt wissen wollen, Eike Gronka, wo finde ich die, was macht die? Ich verlinke das wieder und ja, hoffe, dass du sozusagen ja weiterhin gute Gespräche hast mit netten Menschen, die in ihrer Beziehung arbeiten wollen. Vielen lieben Dank erstmal für heute.
Ja, und ich danke dir von Herzen.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.